Deutschlandfunk. Systemfragen.
Viele Menschen auf engen Fluren. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Überwachungsmonitore piepen. Pflegerinnen hasten über den Flur. Angehörige schauen in den Gängen nach den Krankenzimmern ihrer Liebsten.
Ja, dass es anders sein muss, das war das Allerwichtigste, ja.
Sagt Christine Nickel-Weller.
Also ich wollte eigentlich gar keine Krankenhäuser mehr machen, ja. Weil es mir zu stereotyp war, mir zu wenig einfühlsam. Und da war nun wirklich eine echte Gelegenheit auch, anders zu denken.
Die Architektin des Kreiskrankenhauses Agatha Ried, südlich von München, ist schon 1998 einen neuen Weg gegangen. Das hören wir gleich beim Besuch dieses Klinikums, einem Leuchtturmprojekt, das Maßstäbe gesetzt hat. Und Erkenntnisse daraus sind auch eingeflossen in die Ende September neu eröffnete Kinder- und Jugendklinik in Freiburg. Wir machen heute in den Systemfragen eine Visite im Krankenhaus, um zu erfahren, wie die Klinikatmosphäre auf die Patienten und das Personal wirkt. Immerhin sind im letzten Jahr über 17 Millionen Menschen hierzulande stationär behandelt worden, so die Zahl des Statistischen Bundesamtes. Und die meisten kennen Kliniken wahrscheinlich als Besucher. Graue Betonbauten, fensterlose Gänge, Neonlicht und eine Geruchskulisse aus Desinfektionsmitteln und Essenswagen. So sehen immer noch etliche Krankenhäuser hierzulande aus. Aber viel zu selten gerät in den Blick, wie belastend diese Umgebung sein kann. Besonders für Kinder und natürlich auch für Erwachsene, denen eine OP bevorsteht oder die versuchen, sich davon zu erholen, die etwa zur Chemotherapie oder regelmäßig zur Dialyse dort sind. Eine Wohlfühlatmosphäre, die sich positiv auf die Erkrankten auswirkt, herrscht in den wenigsten. Obwohl, wie gleich zu hören sein wird, Studien- und Praxisbeispiele zeigen, dass das durchaus machbar ist. Stressfaktor Krankenhaus, wie die Architektur beim Heilen helfen kann. Darauf suchen wir heute nach Antworten in den Systemfragen mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und wir wollen auch ausloten, welche Chancen diese innovativen Konzepte haben, umgesetzt zu werden. Wo doch gerade im Rahmen der Krankenhausreform viele Kliniken geschlossen und die Kosten minimiert werden sollen. Was kann Krankenhausarchitektur heute leisten, um ein Umfeld zu gestalten, das den Heilungsprozess unterstützt? Was steckt hinter dem Begriff der heilenden Architektur? Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich schlau gemacht und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Eva.
Hallo.
Heilende Architektur, das klingt ja irgendwie schon ein bisschen vermessen. Wird da die Umgebung nicht auch überschätzt, ihr Einfluss auf unsere Gesundheit? Ich meine, schließlich geht es ja um die beste medizinische Behandlung im Krankenhaus, damit wir wieder gesund werden.
Also die Bedeutung medizinischer Behandlung, die Operationen und Therapien, die Versorgung durch Ärzte und das Pflegepersonal, das ist natürlich das A und O. Aber das geschieht ja nicht im luftleeren Raum. Und dieser Raum, wie übrigens jeder Raum, der wirkt ja auf uns. Und in gerade dieser vulnerablen Situation in einem Krankenhaus sind die Patienten besonders empfänglich für die Reize oder auch Störfaktoren in einer Umgebung. Und deswegen hat der US-amerikanische Architekt Roger S. Ulrich schon 1984 im Magazin Science eine Studie veröffentlicht und daraus die Theorie des Evidence-Based Design entwickelt.
Was hat er da genau untersucht?
Er hat Patienten verglichen, und zwar die, die auf eine Betonmauer gucken, wenn sie aus dem Fenster gucken, und andere, die in einen grünen Park gucken. Und die brauchten signifikant weniger Schmerzmittel. Und daraus hat er den Begriff der heilenden Architektur entwickelt. Ein Bettzimmer, im besten Fall, vielleicht auch Doppelzimmer, aber auf jeden Fall Blick ins Grüne. Mit kurzen Wegen für die Mitarbeitenden, mit guter Luft und mit angenehmer Akustik. In Deutschland haben das Christine Nickel-Weller federführend weitergeführt. Sie hatte dann auch einen Lehrstuhl an der TU Berlin inne. Und die Architekturpsychologin Tanja Vollmer, die lehrt an der TU München.
Christine Nickel-Weller haben wir eben ja schon mal gehört. Sie hat mit dem Krankenhaus Agatha Ried vor mehr als 25 Jahren ein Leuchtturmprojekt gebaut. Und Tanja Vollmer war eine der Kuratorinnen der Ausstellung »Das Krankenhaus, wie Architektur heilen hilft«, die bis Anfang des Jahres an der TU München mit vielen auch internationalen Beispielen innovativer, gesundheitsfördernder Klinikarchitektur zu sehen war. Das Thema ist also weiterentwickelt, weiter erforscht worden. Wie, das werden wir gleich noch vertiefen. Aber erstmal geht es ins Krankenhaus nach Agatha Ried. Es liegt südlich von München, nicht weit vom Tegernsee und wurde 1994 bis 1998 von den Architekten Nickel und Partner gebaut. Vier kleine und wohnortnahe Kliniken in den Orten Hausham, Miesbach, Holzkirchen und Tegernsee hat der Landkreis damals dafür aufgegeben. Sie galten als nicht mehr rentabel. Viele Anwohner waren damals sehr skeptisch. Mittlerweile hat sich das Krankenhaus mit seinen 350 Betten, 1200 MitarbeiterInnen und jährlich 18.000 stationär versorgten Patienten etabliert. Und das liegt unter anderem an seiner ansprechenden Architektur.
Längs durch die großzügige Eingangshalle des Krankenhauses Agatha Ried läuft ein flacher, im Boden eingefasster Wasserlauf. Man kann ihn deutlich hören. Er plätschert sanft vor sich hin und sorgt schon rein akustisch für eine angenehme Stimmung. Die gesamte Seitenwand der Halle ist verglast und öffnet den Blick in einen großen Innenhof. Die Fußböden und die Bänke, auf die sich die Patienten hinsetzen können, bevor sie in die Aufnahme gehen, sind aus hellem Holz. Und es gibt viel Grün. Hohe Palmen und andere exotische Grünpflanzen.
Wir möchten natürlich unseren Patienten das Gefühl geben, dass es hier alles offen und hell ist und dass man nicht sich eingeengt fühlt, wenn man irgendwo reinkommt, sondern dass man einfach sofort beim Eingang direkt ein Wohlfühlgefühl hat.
Sagt Nina Lutz, die Sprecherin des Krankenhauses, die mich durch die Anlage führt. In den ersten Stock fahren wir nicht mit dem Aufzug, den gäbe es natürlich auch, sondern wir laufen eine Rampe hoch, die sanft vom Eingangsbereich aus wie eine Murmelbahn über zwei Etagen nach oben ansteigt.
Ja, auch das trägt dazu bei, dass man einfach Offenheit hat im Haus und das Gefühl der Orientierung auch. Ja? Also man hat einen Überblick, man sieht sofort in die erste Etage. Man läuft nicht gegen eine Wand und ist gezwungen, den Aufzug zu nehmen, sondern es ist auch sehr auffallend bei uns im Haus, dass die wenigsten Leute den Aufzug benutzen, sondern es die offene Rampe am liebsten genutzt wird und man dadurch einfach ein Gefühl des Überblicks auch bekommt.
Das 1998 eröffnete Kreiskrankenhaus im Münchner Süden besteht aus insgesamt 7 2- bis 3-stöckigen Pavillons, in denen die insgesamt 12 Fachabteilungen untergebracht sind. Sie sind durch verglaste Korridore miteinander verbunden. Die Wege von einer Station zum OP-Pavillon etwa sind dadurch vielleicht etwas länger, aber sie geben den Blick frei auf eine Parklandschaft mit viel Wasser und Blumenbeeten, vor allem aber von überall aus in die oberbayerische Voralpenlandschaft.
Wir sind hier in einer wunderschönen Region, in einer Urlaubsregion und möchten die Natur eben auch mit einbinden. Wir möchten, dass unsere Patienten das sehen und dadurch sich einfach auch hier in der Region angekommen fühlen.
Zuerst geht es auf die Komfortstation, also die Station für Privatpatienten. Auch hier sind die Gänge breit und offen. In einer Sitzecke kann man sich einen Tee oder Kaffee oder ein Müsli machen. Auch frische Säfte sind im Angebot. Nirgends riecht es nach Desinfektionsmitteln oder Ähnlichem. Die Einzelzimmer wirken eher wie ein Hotelzimmer. Neben dem Krankenhausbett gibt es noch eine kleine Sitzecke. Und auch hier ist wieder eine ganze Außenwand verglast.
Wir haben Naturmaterialien und Naturfarben. Ja? Also es ist alles in Holztönen gehalten. Das Grün aus der Natur spiegelt sich wieder in den Polstern, in den Möbeln. Und neben allen Elementen in dem Raum ist uns einfach der Ausblick wichtig. Und unser Haus ist so gestaltet, dass die Patienten immer in die Natur schauen können und einfach immer einen Blick nach draußen haben können.
Das gilt übrigens auch für die normale innere Station für Kassenpatienten. Dorthin begleitet uns Hannes Töpfer. Er ist der Pflegedienstleiter und scheint seinen Arbeitsplatz zu mögen.
Also ich denke, das Schönste ist eigentlich schon dieses große Foyer, was so schön großzügig und hell ist. Und das, da hat man eigentlich schon gute Laune. Und wenn man später dann auf Station geht und die Zimmer, ich sag jetzt mal, wunderschön in den Bergen integriert sind und dann noch vielleicht noch einen Sonnenaufgang sieht, so nebenbei und die im Winter die schneebedeckten Gipfel. Und ich glaube, das ist schon ein gutes Ankommen in den Morgen, nicht nur fürs Personal, sondern auch für den Patienten.
Auf den normalen Stationen ist es vielleicht etwas voller. Aber es sieht nicht viel anders aus als bei den Privatpatienten. Durch verglaste Innenhöfe kann man von einem Stockwerk zum anderen sehen. Es ist viel Leben auf den Gängen. Nina Lutz.
Das trägt eben sehr viel dazu bei, dass die Patienten sehen, was passiert. Ja, dass die Patienten eben nicht sich in ihren Zimmern oder auf ihrem Flur festgehalten fühlen, sondern das ist so auch ein Vertrauen, was dann bei den Patienten geweckt wird, wenn sie sehen, wo das Personal ist, wo die Schwestern sind, wer durch die Gänge läuft. Das ist einfach transparent und es gibt Sicherheit in dem Moment, wo man vielleicht in einer Situation ist, wo man eigentlich Unsicherheit verspürt.
Allerdings sind die Zimmer auf den Normalstationen mit je 2 Patienten belegt. Die Betten stehen sich gegenüber. Jeder Patient hat also eine Hälfte des Zimmers für sich. Etwas größer könnten sie schon sein, meint Hannes Töpfer.
Da ist gerade mit den Schränken manchmal das Problem. Dann sind die Winkel zu kurz und man bleibt doch mal irgendwo hängen.
Den Operationstrakt können wir nicht besichtigen, aber an der Kapelle kommen wir noch vorbei. Einem hohen, runden Raum aus Holz, der zur inneren Einkehr einlädt. Und an der Cafeteria. Hier kann man auf der Terrasse sitzen und in einen künstlich angelegten See und in die Berge schauen. Auf den Gängen gibt es immer wieder Sitzecken, die explizit für Angehörige ausgewiesen sind, die dort auf den bunten Sesseln warten oder an den Tischen arbeiten können, während sich wartende Kinder in den Spielecken die Zeit vertreiben. Und die Patienten? Sie scheinen sich auch wohl zu fühlen, wie diese ältere Dame hier, die gerade entlassen wurde.
Na, sehr schönes Krankenhaus. Also ich war jetzt ein paar Mal schon in München. Der Unterschied wie Tag und Nacht, das ist so freundlich, so hell. Schon beim Reinkommen einfach schön. Und auch das Personal wunderbar.
Und glauben Sie, dass Ihnen das hilft beim Gesundwerden?
Ja, auf jeden Fall. Das macht viel aus.
Diese Patientin ist offensichtlich überzeugt von der heilenden Architektur in Agatharit. Ein in vieler Hinsicht ungewöhnliches Krankenhaus, wie du ja bei deinem Besuch erlebt hast, Eva. Ist das denn ein typisches Beispiel für einen gesundheitsfördernden Klinikbau?
Ja, ein typisches Beispiel. Man würde sich wünschen, dass viele Krankenhäuser so aussehen würden. Das muss ich schon sagen. Als ich mir das angeguckt habe, war ich schon sehr, ja, auch begeistert davon, von dieser schönen Landschaft, die damit einbezogen wurde in das Krankenhaus, von diesem menschlichen Maß, davon, dass man sich gut orientieren kann, dass man sich zurechtfindet auf den Gängen, dass man weiß, wo man ist. Und die Architektin Christine Nickel-Weller hat mir dazu gesagt:
Was wir wollten, war die Schwelle wegzubringen. Also ein Gedanke, dass diese Landschaft in dieses Haus hineingezogen wird und uns hilft, einen Ort zu schaffen, den ich durchwandern kann. Also wir haben Maße genommen, das war uns wichtig, die Größe der Bauernhäuser ungefähr widerspiegeln. Das heißt, hier wieder etwas zu kreieren, was ich schon kenne.
Was sind denn überhaupt architektonische und psychologische Faktoren, die sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden in Krankenhäusern auswirken?
Da möchte ich mal zurückkommen auf die Architekturpsychologin Tanja Vollmer. Die hat gemeinsam mit der niederländischen Architektin Gemma Koppen eine Entdeckung gemacht. Und zwar, es gibt so etwas wie eine Raumerkrankung. Gemma Koppen hat mir dazu erzählt.
Wir haben das mit der Rotterdam-Studie herausgefunden, dass Patienten und Patientinnen berichten, ich bin in ein schwarzes Loch gefallen. Also das heißt, wir haben da zum ersten Mal entdeckt, dass jemand, der sehr schwer erkrankt, wirklich auch eine veränderte Raumwahrnehmung wahrnimmt.
Das heißt, ausgehend von diesem Begriff oder von diesem Bild schwarzes Loch, haben Sie herausgefunden, dass jemand, der schwer erkrankt ist, ein anderes Körperempfinden hat, auch eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber Umweltreizen und dass jemand, der in einem Krankenhausbett liegt, ein anderes Raumempfinden hat als jemand, der steht und der den Raum jederzeit verlassen kann. Dazu kommt, kranke Menschen empfinden Stress, weil nämlich ihr eigentlicher Raum, der Körper, der ist verletzt, der kann sie nicht mehr schützen. Und die räumliche Umgebung, die kann helfen, diesen Stress zu lindern. Und dann hat der Körper mehr Kapazität zur Heilung. Diese Rotterdam-Studie zur Verbindung von Krankenhaus und Stress haben Tanja Vollmer und Gemma Koppen ab 2010 gemacht. Sie haben nämlich 2 Jahre lang 150 an Brustkrebs erkrankte Frauen im Krankenhaus begleitet. Das waren Frauen, die mehr als 7 Stunden am Tag, mehrere Tage in der Woche im Krankenhaus unterwegs waren.
Und da zeigte sich eindeutig, dass bestimmte Gestaltungsfaktoren beeinflussen, ob die Patientinnen in hohem Maße gestresst waren und ihre Therapie dadurch schlechter vertrugen oder an den Tag gar ablehnten oder nicht. Und wir konnten sogar zeigen, dass der Stress über Wochen anhielt, wenn die Faktoren besonders ausgeprägt waren. Also zum Beispiel bei dem Entwurf der Chemotherapieräume selbst, die nur wenig Aussicht und Tageslicht hatten oder hohe Besetzungsgrade aufwiesen und eine schlechte Geruchskulisse sehr oft und vor allem auch unzureichende Sitzmöglichkeiten für die Angehörigen hatten.
Das heißt, mehr Tageslicht in Kliniken ist zum Beispiel ein gesundheitsfördernder Faktor. Gibt es noch weitere?
Ja, Tageslicht ist ganz wichtig. Und die beiden haben aufgrund dieser Studie das Konzept der heilenden 7 entwickelt. Das sind 7 sogenannte Schlüsselvariablen, die zur Heilung beitragen sollen. Das ist erstens die Orientierungsmöglichkeit, zweitens der Geruch, dann Geräuschkulisse. Die Rückzugsräume sind wichtig. Sogenannte Powerpoints, das sind Orte zum Auftanken, wie zum Beispiel Kunststationen. Aussicht und Weitsicht gehören dazu und eben das menschliche Maß.
Wie offen sind denn Städte und Kommunen überhaupt dafür, solche Forschungsergebnisse in Klinikneubauten einfließen zu lassen? Da gibt es doch bestimmt auch Widerstände, Herausforderungen, vielleicht auch Bedenken bei den Kosten.
Naja, dass Krankenhausbauten und auch Schließungen immer ein Politikum sind, das sieht man ja gerade bei dieser Diskussion um die Zusammenlegungen. Krankenhausbauten sind aber auch sehr komplex, da gibt es einfach unheimlich viel zu bedenken. Ich habe mit Marc Rehle gesprochen, er ist Architekt und Vorstand des Verbandes der Krankenhausarchitekten und er hat ein Krankenhaus mit einer Fabrik verglichen. Viele Menschen arbeiten dort, halten sich dort auf, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Gesund zu werden ist ein Bedürfnis davon, das Bedürfnis der Patienten. Es ist wahnsinnig viel Technik untergebracht, Medizintechnik, Energietechnik, es gibt Großküchen. Und auf Hygiene ist auch zu achten und auf Effizienz. Und da schienen diese Großkliniken, wie es sie in vielen deutschen Städten gibt, in München zum Beispiel, in Berlin oder in Aachen, als eine sehr gute Idee.
Man hat auch große Kapazitäten benötigt. Und dann war das Klinikum in Aachen auch für viele Architekten sozusagen der Heilsbringer, die Zukunft, weil es mit Technik den Menschen neue Möglichkeiten erbrachte. Man hat viel besser operieren können. Es sind bei Operationen viel weniger Menschen gestorben. Es war also wirklich, es waren Verbesserungen.
Und deswegen waren diese großen anonymen Häuser über lange Zeit halt auch Standard. Damals galten andere Kriterien, zum Beispiel kurze Wege innerhalb des Hauses. Das ist wichtig für den schnellen Arbeitsablauf. Agatha Ried zum Beispiel, unserem Leuchtturmbeispiel in Sachen heilender Architektur, wird immer wieder vorgeworfen, dass die Wege von den Patienten zu den medizinischen Räumen zu weit sind. Aber das sagte mir Marc Rehle auch, inzwischen gibt es ein Umdenken bei den Architekten.
Der Standard ist, dass man auf alle Fälle mehr Tageslichtbezug hat. Also man kann sich vorstellen, in den 60er Jahren waren, schätze ich mal, jeder zweite Raum in dem Krankenhaus war ohne Tageslicht, weil die so kompakt waren. Und heute ist es vielleicht noch 20%, aber dass alle Räume, in denen sich Menschen aufhalten, dass die gut zum Tageslicht orientiert sind und einen schönen Ausblick haben. Weil man das festgestellt hat, dass das auch für das Arbeiten ein ganz wesentlicher Umstand ist.
Und es gibt ja jetzt die Notwendigkeit, diese alten Krankenhäuser, die 50, 60, 70 Jahre alt sind, zu sanieren, dabei halt auch zu konzentrieren. Wahrscheinlich wird es auch deswegen viele Neubauten geben, meinte Marc Rehle. Und dabei wird dann auf Energiesparen, auf Nachhaltigkeit und auf veränderte klimatische Bedingungen geachtet werden müssen. Und die Kliniken müssen sparen. Zum Beispiel, indem sie die Aufenthaltsdauer von Patienten reduzieren. Und wenn eine gute, durchdachte Architektur Stress reduziert und beim schnelleren Heilen hilft, wie das Gemma Koppen und Christine Nickel-Weller sagen, dann nützt diese Architektur ja auch den Bauherren und den Betreibern der Kliniken.
Wie sieht es denn aber aus mit den Kosten für diese Kliniken? Ist es nicht viel teurer, großzügiger zu denken und zu bauen, mehr Fenster und mehr Naturmaterialien zu verwenden?
Darüber habe ich bei meinen Recherchen unterschiedliche Auskünfte bekommen. Also Marc Rehle meinte, ja, ist teurer. Frau Nickel-Weller meinte, nicht unbedingt. Zumindest in Agatha Ried seien sie sehr innerhalb des Kostenrahmens geblieben.
Nun ist ja ganz frisch die neue Kinder- und Jugendklinik Freiburg auf dem Campus der Uniklinik kürzlich eingeweiht worden. Das Gebäude wurde von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Gold zertifiziert. Die Gesamtbaukosten, nur mal so als Beispiel, lagen bei rund 169 Millionen Euro. Und hier hat man ja auch versucht, Erfahrungen mit heilender Architektur umzusetzen. Für eine ganz besondere Klientel, nämlich sehr junge Patienten. Wie einfach oder schwer war es, diese innovative Klinik auf den Weg zu bringen?
Sehr wichtig war wohl, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Klinik sich schon vorher, also bevor die Architekten ins Spiel kamen, sehr genau überlegt haben, was sie brauchen und was ihre Patienten brauchen. Charlotte Niemeyer war in dieser Phase die ärztliche Direktorin der Klinik und hat mir gesagt:
Diese Phase Null, in der wir bei Entscheidungsträgern und in der Öffentlichkeit als Ärzte, Pflegende und andere Mitarbeiter der Kinderklinik für eine neue Kinderklinik geworben haben, zum Teil auch erstritten haben, ist die entscheidendste Phase gewesen. Denn in dieser Zeit mussten wir uns Gedanken machen über unsere Leitideen. Und diese Leitideen gehen halt vom Patienten aus. Was ist wichtig für unsere Patienten? Unsere Patienten brauchen eine exzellente medizinische Versorgung, das ist außen vor. Aber sie brauchen mehr. Und da ist auch der Slogan entstanden, Kinder brauchen mehr als Medizin.
Aber diese Wartezeit lässt sich eben nicht immer verhindern. Das ist aber auch Lebenszeit. Und deswegen haben sich die Freiburger was einfallen lassen.
Aus diesen Überlegungen ist dann der Anderswarteraum entstanden. Nämlich ein Raum, in dem Kinder altersgemäß spielen und sich auch entwickeln können. In dem man aber auch Hausaufgaben machen kann, in den Eltern am PC sitzen können und ihrem Job nachgehen können.
Die Kinder und Jugendlichen waren bis dahin in Freiburg in viel zu kleinen und auch völlig veralteten Bauten untergebracht, hatte mir Professor Dr. Niemeyer gesagt. Dabei hat ja gerade diese Patientenschaft, meint man doch, besondere Bedürfnisse.
Wenn Sie ein krankes Kind haben, haben Sie nicht nur ein krankes Kind, was Sie heilen wollen. Sie haben ein gesamtes Familiensetting. Und Sie möchten, dass aus dieser Krankheit alle Beteiligten möglichst gesund herauskommen. Sie möchten Elterngesundheit erhalten. Sie möchten Geschwistergesundheit erhalten. Und deshalb der Versuch, von vornherein das gesamte Gebilde Familie im Blick zu haben. Und für dieses Gebilde muss auch Platz sein in einer Kinderklinik. Und möglichst gesund rauskommen heißt, möglichst normal weiterleben und Normalität in die Klinik bringen und in einem Krankenhaus für die vielen chronisch Kranken auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und nicht nur krank zu sein und zu warten.
Und dadurch entstand der REN-Cluster-Prototyp einer Kinderklinik. REN, das steht für Raum für Entwicklung und Normalität. Das sind die Räume auf der Eingangsstation der Klinik, in denen sich alle aufhalten können. Da gibt es Schulräume, Rückzugsräume, Räume, in denen gemeinsam gegessen wird, in denen gespielt und geredet wird. Und überall kommt man nach draußen in den Innenhof und in die Gärten. Gemma Koppen war übrigens die Architektin, konnte also vieles einbringen aus ihren Studien.
Und da war die wissenschaftliche Hypothese natürlich, die Gesundheit der Eltern und die Genesung der Kinder aktiv zu unterstützen, indem man Normalität rekonstruiert. Und dazu ist noch interessant zu sagen, dass die gerade veröffentlichte Studie Renn, wenn du kannst, die wir mit Unterstützung von Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung und mit der Technischen Universität durchgeführt haben, erste Hinweise darauf gibt, dass uns dies gelungen ist.
Wie wurde denn diese Studie, diese Renn-Studie überhaupt durchgeführt?
Patienten und Eltern aus Kinderkliniken in München und Freiburg waren zuvor befragt worden. Und das Ergebnis dieser Befragung war: Je persönlicher, familienfreundlicher und spannender die Klinikarchitektur erlebt wird, desto weniger Stress und Angst empfinden die Kinder und Jugendlichen. Ich möchte um der Transparenz willen hier gerne einfügen, dass Professor Koppen und Professor Vollmer, die an der Studie beteiligt waren, eben auch mitgemacht haben bei der Planung des Freiburger Kinderklinikums. Die Evaluierung, inwieweit die Patienten jetzt, wenn sie einmal in der neuen Klinik sind, schneller gesund werden, die geht natürlich weiter. Aber Charlotte Niemeyer meint schon jetzt.
Aber was man schon sagen kann, und das war für die Mitarbeiter ein ganz tolles Erlebnis, wie die Patienten in diese neue Klinik kamen, wie die Augen aufgingen von Kindern und Eltern. Das war wirklich toll zu sehen am Umzugstag. Wir sind mit 70 Patienten umgezogen. Und als sie in die Eingangshalle kam, die großzügig ist, mit einer Lichtdecke, was das für ein Aha-Erlebnis war. Und auch jetzt berichten die Mitarbeiter, wie toll die Stimmung auf Station ist, wie gelöst die Kinder sind. Es macht einen großen Unterschied, ob ich in so einem kleinen Raum eingesperrt bin oder mehr Platz habe, auf einer Fensterbank sitzen kann und die Straßenbahn draußen sehe. Also das ist schon toll.
Also viel Begeisterung für diesen Bau, der jetzt vielleicht Leuchtturm ist für andere. Klinikneubauten, auch im Kinder- und Jugendbereich. Vielen Dank, Eva-Maria Götz, für diesen Einblick in Beispiele und Forschungen zur heilenden Architektur.
Gerne.
Inzwischen gibt es ja schon einige Kliniken hierzulande, die Erkenntnisse daraus in ihren Um- oder Neubauten berücksichtigt haben. Ob wir davon künftig noch mehr Beispiele sehen, das hängt sicher auch von vielen Faktoren ab. Argumente, die Krankenhausbauer und Kostenträger möglicherweise überzeugen könnten, ähnlich wie etwa in Agatharit oder Freiburg, noch mehr in gesundheitsfördernde Architektur zu investieren, wären etwa die geringere Verweildauer der Patienten und weniger erforderliche Medikamente. Denn die Klinikumgebung wird von ihnen weniger stressvoll erlebt. Sie liegen eben nicht in düsteren Bettenburgen, weil die Krankenhäuser der Zukunft möglicherweise heller, offener und transparenter ausfallen, aber auch bequeme Rückzugsmöglichkeiten bieten, die ablenken und beruhigen durch Blicke in die Natur oder die anregen durch Farben und Motive und die auch die Geräusch- und Geruchskulissen mitbedenken bei der Planung. Davon profitieren die Patienten und auch das Personal.
Für mich ist diese Architektur seit vielen Jahren wunderbar, sehr hell, sehr schön. Kein Krankenhaus, sondern etwas eher ja, ein Haus für die Heilung. Und ich arbeite sehr, sehr gerne hier.
Sagt zum Beispiel eine Mitarbeiterin am Empfang des Krankenhauses in Agatharit, mit dem wir in die Sendung eingestiegen sind. Und damit schließt sich der Kreis. Das waren die Systemfragen für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.